Ja, gestern irgendwie im Aufbruch meinte Völk auf einmal, ich habe noch gar keine Predigt vorbereitet, das mache ich nachher noch. Und da habe ich dann gesagt, kann ich auch machen. Und dann hat sie auch noch Ja gesagt. Ja, genau. Wir machen ja den Coram Deo-Kurs. Coram Deo steht vor Gottes Angesicht in seiner Gegenwart und zu seiner Ehre zu leben. Und ich habe einfach gedacht, das ist einfach so cool und so viele Leute auch hier aus der Kirche waren da so interessiert dran und können aus unterschiedlichen Gründen zu den Treffen nicht kommen. Und da habe ich gedacht, wenn ihr nicht zum Treffen kommt, kommen die Treffen zu euch. Und da habe ich einfach gedacht, hey, da sind einfach so viele coole Sachen drin, wo ich euch einfach ein Stück mitnehmen möchte. Und wo ich dachte, hey, das ist auf jeden Fall cool für eine Predigt. Wir sind jetzt am 14. Dezember gestartet mit 9 Leuten aus 3 unterschiedlichen Gemeinden. Und das Alter ist so zwischen 21 und 60 Jahren. Also es ist eine richtig krasse, bunte Runde. Richtig bunter Blumenstrauß. Und um euch überhaupt erstmal abzuholen, habe ich euch auch nochmal den kurzen Ausschnitt aus dem Video mitgebracht, das wir euch auch letztes Mal gezeigt haben.
Somebody is actively impacting culture. And we can look at our societies and ask a very simple question. Do we see more and more of the kingdom of God coming to our community and our nation? Or do we see more and more of our society coming into our churches?
I think that the church around the world is hungry to see an answer to that question of why. Why haven't we seen transformation?
We focus a lot on spiritual things and great heaven, but very little on how to live life here on earth.
And that is the task of the church. We are to bring the gospel into every area of society.
Genau, es geht halt darum, warum hat sich eigentlich in den letzten Jahren so wenig verändert, wobei wir doch eigentlich mit der Bibel ein richtig cooles Handbuch haben. Und darum geht es in dem Kurs. Und da möchte ich euch heute auch einfach ein bisschen mitnehmen, ein bisschen abholen. Weil wir haben eigentlich in der Bibel einen ziemlich eindeutigen Missionsauftrag in Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und um diesen Missionsauftrag möchte ich heute ein bisschen mit euch reden und auch einfach mal gucken, wie sieht es eigentlich bei uns aus. Und genau, weil wir glauben, oder auch die Gründer von dem Kurs, die den konzipiert haben, unter anderem Daryl Miller und Bob Moffett, die beide auch als Missionare unterwegs sind und waren, die haben gesagt, die Antwort auf diese Fragen, die in der Welt sind, lassen sich durch Jüngerschaft beantworten. Jesus hat seinen Jüngern nur ein Gebet beigebracht, das Vaterunser. Es steht in Matthäus Kapitel 6. Egal. Wir wollen uns nicht mehr das gesamte Vaterunser anschauen, allerdings will ich mit euch einen Blick auf die ersten Verse werfen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werden dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel wird Gottes Wille in Perfektion geschehen. Auch hier auf der Erde sollen wir aber schon nach seinen Prinzipien leben. Wir Menschen können es nicht in Perfektion, weil dann wäre der Himmel auf Erden und nicht erst im Himmel. Wir sollen Gott gehorchen, steht zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15. Wir sollen ihn lieben und seine Gebote halten. Außerdem sollen wir anderen beibringen, ihm zu gehorchen. Steht zum Beispiel Technik begeistert. steht zum Beispiel in Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist Gottes allgemeine Absicht für uns, dass wir auf ihn hören und anderen beibringen, auf ihn zu hören. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Wir wollen euch jetzt kein Seminar zum Thema Gottes Stimme hören mitgeben, aber weil wir die Antworten, was wir tun sollen, eigentlich in der Bibel schon finden, wenn wir im Neuen Testament lesen. Wie wir es machen sollen, das wollen wir euch zeigen. Wir müssen einfach loslaufen, dann wird Gott die Schritte schon lenken. Und das Ganze funktioniert, indem wir uns eigentlich in drei Prinzipien halten. Dass Gottes Wort als wahre Autorität annehmen. Die Bibel ist die Betriebsanleitung, zum Beispiel in Sprüche 2, 3 bis 6. Wir sollen über sein Wort nachdenken. Wir müssen über das, was wir lesen, nachdenken und gehorchen. Und sein Wort gehorchen. Wenn wir das tun, dann führt uns der Heilige Geist immer weiter in die Wahrheit. Und dazu eine kleine Veranschaulichung. Lasst uns sagen, dass du gerade einen Computer gekauft hast. Und er kommt mit einer Betriebsanleitung. Wenn du lediglich liest, wie viel wirst du über die praktische Anwendung des Computers danach wissen? Wahrscheinlich wenig. Es hilft nicht viel, es nur zu lesen. Wenn du aber anfängst, die Dinge in der Gebrauchsanweisung an deinem Computer auszuprobieren und die Anweisung umsetzt, desto größer, wird dein Wissen werden über Computer. So ist es auch mit dem Erkennen von Gottes Willen. Wenn wir anfangen, dem Geist Gottes zu gehorchen, tritt der Geist Gottes übernatürlich in unsere Herzen und er führt uns in immer tiefere und weitere Wahrheit. Drei Prinzipien also. Gottes Wort als wahre Autorität annehmen, über sein Wort nachdenken und ihm gehorchen. Während wir das machen, führt der Geist Gottes uns in weitere Wahrheit. Und es ist halt so, wie jede Kultur hier auf der Erde eine eigene Kultur hat, hat auch Gott eine eigene Kultur. Nämlich, wenn wir einfach die Bibel durchlesen, können wir das eigentlich in drei Worte zusammenfassen. Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit. Und wir haben einen kulturellen Auftrag durch den Missionsauftrag. Wir sollen die Erde mit Gottes Wissen füllen. Wir Menschen sind der Kanal für Gottes Segen. Wir sollen Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit inmitten der zerbrochenen Gesellschaft repräsentieren. Zum Beispiel durch Truderzeug. Wir sollen die Wahrheit einsehen, für die Wahrheit Gottes einstehen. Und das ist nicht immer ein gemütliches Leben. Wir werden eher Unruhen auslösen, wenn wir für Gottes Willen einstehen. Im Westen haben wir die Kultur, auch hier in Deutschland, des Leidens gegen die Kultur der Gemütlichkeit eingetauscht. Wenn wir wahre Wahrheit gegen Lüge aussprechen, kann das Leiden hervorbringen. Zweitens, Schönheit. Wir sollen Schönheit in die Familie, Arbeit, Supermarkt, wo auch immer wir unterwegs sind, mit hinbringen. Je mehr Menschen diese Kultur Gottes anwenden und die Gaben einsetzen, die Gott ihnen gegeben hat, desto mehr Wohlstand wird dadurch geschaffen. Je mehr er unechten Gesetzen folgt, desto größer wird die Zerstörung im Leben, in der Schöpfung. Nicht nur hier in Deutschland, hier vor Ort, sondern auch, was einfach zum Beispiel das Konsumverhalten hier in Deutschland international für Auswirkungen hat. Was ist mit der Prostitution hier in Deutschland? Was ist mit den Obdachlosen, zum Beispiel am Wiener Platz? Oder mit dem drogenabhängigen Nachbarn? Wo wir heute stehen, das hat einfach eine kulturelle Veränderung hinter sich gebracht. Früher war es so, dass eigentlich diese biblische Wahrheit in aller Munde war, dass alle dahinter standen. Was in der Bibel steht, die Verbindung zu Gott war allgegenwärtig. in den letzten Jahrzehnten, unter anderem durch die Realitätstheorie von Charles Darwin, hat sich aber diese Weltanschauung geändert, auch hier in der westlichen Welt. Und darüber haben viele Menschen, die damals zum Beispiel in kirchlichen Institutionen hohe Funktionen hatten, den Kopf in den Sand gesteckt und haben es wieder Vogelstrauß gemacht. Das ist jetzt nur ein kurzer Hype, das wird schon vorübergehen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecke, wird der Löwe mich schon nicht sehen. Und die Folge dessen ist das, was wir heute erleben. Unser Glauben ist privatisiert. Ich habe da mal eine Tabelle vorbereitet. Jeder Mediengestalter mag keine Tabellen. Ich habe es trotzdem getan. Yeah. Weil wir unterscheiden, was ist wichtig und was ist weniger wichtig in unserer Welt. Was ist für uns wichtig und weniger wichtig? Die Gnade ist eigentlich wichtiger, aber die Natur interessiert uns eigentlich weniger. Und das kann man weiterdenken. Das spirituell-geistliche ist wichtig, aber das physische, weltliche wird auch bei uns in christlichen Kreisen dann im Gegensatz als weniger wichtig betrachtet. Und ganz wichtig wird immer gesagt, ist der Glaube, die Theologie, die Ethik, die Mission, Gott ergeben sein und das Evangelium. Und diese Punkte, die ich jetzt in blau bzw. grau hinterlegt habe, sind eigentlich die Punkte, die Werte, die wir auf dem Sonntag legen. Und die Basis, die Wissenschaft, unser Business, die Politik, Kunst, Musik, physischer Dienst, Brot, das ist alles werktags, Montag bis Freitag bzw. Samstag. Und unsere Kulturlüge ist, für die roten Punkte sind Gott weniger wichtig. Für die interessiert er sich weit weniger als für die blauen Dinge. Wenn du einen angesehenen, guten Job in christlichen Kreisen haben möchtest, dann werd Pastor. Aber alles andere interessiert Gott nicht. Die Themen interessieren ihn nicht. Aber das stimmt nicht. Gott möchte mit uns von Montag bis Sonntag unterwegs sein. Gott hat uns an diese Position, wo wir sind, wo wir stehen, wo wir arbeiten, hat Gott uns hingestellt und dort möchte er, dass wir wirken. Egal ob als Mediengestalter in der Grafikagentur, als Arzt im Krankenhaus oder als Pastor in der Kirche. Er hat uns dort hingestellt, wo wir sind und dort, wo wir sind, sollen wir den Unterschied machen und dort sollen wir einfach für ihn einstehen und seine Werte leben. Es ist kein Wunder, dass irgendwann meine Kollegen zu mir gesagt haben, mit dir kann man ja noch nicht mal mehr lästern. Und damit wollten sie mir eigentlich ein Mitgeben. Und es war eigentlich für mich das größte Kompliment, was meine Kollegin mir hätte geben können. Dass meine Kollegen merken, was den Unterschied ausmacht. Jeder von uns muss einfach sein Ding zu seinen Konditionen machen. Was kann ich alleine oder in der Gruppe machen, um einfach Gottes Kultur weiterzugeben? Im Supermarkt, auf dem Wiener Platz, in der Gruppe. Und es bringt auch nichts, dort im wilden, blinden Aktionismus auszuhaken, sondern wirklich einfach zu beten und zu schauen, was kann ich tun, was kann ich in meiner Umgebung tun. Und dann wirklich auch da einfach mit Gott drüber ins Gespräch zu kommen, ihm einfach die freie Hand zu lassen und einem zu sagen, wo möchte er mich sehen. Ich habe dort eine Geschichte auch mitgebracht, weil wie missionieren wir eigentlich? Wie können wir evangelisieren? Wie können wir die Leute erreichen? Das eine ist, dass wir das durch Traktate verteilen oder so machen. Aber viel interessanter, viel spannender ist es doch, wenn nicht wir von außen jemanden rein ansprechen, sondern wenn es von der Person von innen herauskommt. Und da habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von Bob Moffat, einem der Gründer von dem Coram Deo-Kurs. Genau. Als Bob noch in Phoenix wohnte, wohnte er neben einem Nachbarn, der echte Probleme hatte. Er hieß Don. Er war arbeitslos, Alkoholiker und hatte Steuerschulden. Er war depressiv und lebte zurückgezogen und mit vorgezogenen Gardinen in seinem Haus. Manchmal traf Bob ihn. Er merkte schnell, dass Don nichts von Gott hören wollte. Eine Sache gab es aber, die Bob sehr an seinen Nachbarn störte. Sein verwahrloster Garten. Bob gehörte zu den Menschen, die am Wochenende viel Zeit mit Gartenpflege, Blumen und Rasenmähen verbringen. Er beschwerte sich richtig bei Gott, wegen Dons Garten. Mit all dem Müll, den Flaschen, Dosen und hohem Unkraut. Don selbst war nicht das Problem für ihn, aber der Zustand seines Gartens. In seiner direkten Nachbarschaft störte ihn das sehr. Nachdem Bob wieder einmal viel Zeit in seinem Garten verbracht hatte, spürte er die bohrende Stimme des Heiligen Geistes. Bob, wenn es dich stört, dann räum es auf. Das wollte er wiederum auch nicht hören. Doch der Heilige Geist blieb hartnäckig. Also verbrachte Bob ziemlich genervt die nachfolgenden Stunden damit, den Müll einzusammeln und Unkraut zu entfernen. In der darauffolgenden Woche kümmerte er sich wieder um seinen eigenen Garten und fühlte sich ziemlich gut, als er reingehen wollte. Aber wieder hörte er den Heiligen Geist. Du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig mit Dons Garten. Doch den habe ich letzte Woche gemacht. Nein, mach ihn diese Woche auch. Also ging er wieder in Dons Garten. Der Heilige Geist ließ ihn nicht vom Hacken, von dem Hacken, bis Don schließlich aus dem Haus kam. Er hatte hinter der Gardine beobachtet, was Bob tat. Er kam heraus und begann sich mit Bob über das Wetter, Politik und solche Dinge zu unterhalten, sagte aber kein Wort zum Rasen. Das ging in der Tat 1,5 Jahre so. Jede Woche pflegte Bob Dons Garten und beklagte sich schon gar nicht mehr. Eines Nachts klopfte Don an Bobs Tür und bat ihn, mit ihm zu sprechen. Er sagte, Bob, ich habe dir nun fast 2 Jahre zugesehen. Warum pflegst du meinen Garten? Er sagte natürlich nicht, ich hatte keine Lust dazu, sondern antwortete, Gott trug es mir auf. Von da an trafen sie sich wöchentlich zu einer Tasse Kaffee und er schüttete Bob sein Herz aus. Er war ein gebrochener Mann, der in der Vergangenheit durch religiöse Leute ernsthaft verletzt worden war. Deshalb haderte er mit Gott und allen religiösen Leuten. Jetzt kam er zurück zu Christus und begann sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Das Ganze liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Aber vor 1 Jahr sagte er, Bob, deine Arbeit in meinem Garten, das Aufräumen und Rasenmähen, war der Beginn für eine Veränderung in meinem Leben. Ich trinke nicht mehr, ich arbeite wieder und wir haben eine Lösung wegen der Steuerschulden mit dem Finanzamt gefunden. In der Kirche bin ich auch Mitarbeiter. Und alles, weil du mir gedienst hast. Willst du wissen, was ich an den Wochenenden tue? Ich kümmere mich um den Garten meines Nachbarn. Und das ist einfach der Gedanke hinter Coram Deo. Man lernt in den ersten 6 Kapiteln des Kurses erstmal, wo stehen wir, wo lebe ich hier, was ist meine Weltanschauung. Weil wenn ich meine Weltanschauung nicht kenne, in die ich hier lebe, die hier zum Beispiel in Deutschland vorlebt, kann ich nichts weitergeben davon. Da weiß ich gar nicht, wo bin ich denn oder was Gott von mir überhaupt möchte. Ich werde hingeführt in den ersten 6 Kapiteln auf einen Arbeitsblatt. Und das heißt das ABC der Kulturen, wo ich einfach gebeten werde, analysiere deine Kultur, schau, wo bist du und welche Lügen herrschen hier vor und was sagt die Bibel dazu. Und in den zweiten 6 Kapiteln geht es dann weiter. Da wird man hingeführt, eigene kleine Samenkornprojekte zu machen, um den Unterschied zu machen. Ich alleine kann zum Beispiel den Garten von meinem Nachbarn pflegen. Oder zum Beispiel hier in Köln-Dünnwald gibt es auch eine Siedlung, die ein Stück außerhalb ist. Eine Kirche hier in Köln, die hat das gemacht. Die hat in dem, wie heißt der Park? Im Bücherpark haben die einen Spielplatz gebaut, als Kirchenprojekt. Also kann man sich je nachdem in einer Gruppe zusammentun und sagen, hey, da ist dieser Park oder da ist diese brachliegende Fläche und ich will da einfach Schönheit, Wahrheit und Gerechtigkeit hinbringen. Ich fange an, dort Rasen zu sehen, ich fange dort an, eine Bank hinzustellen. Und die Leute werden irgendwann sagen, warum tust du das? Irgendwann werden die Leute auf dich zukommen und ich muss nicht auf die Leute zugehen. Und dann kann ich ihnen entsprechend antworten, weil Eva, die diesen Kurs mit entdeckt hat und ins Deutsche übersetzt und kontextualisiert hat, die sagt immer, es geht nicht um die JPMs, die Jesus per Minute, sondern es geht um die Taten, die wir tun. Und durch die können wir viel mehr erreichen, weil dann kommt die Person von innen heraus. Wie viele Leute wurden einfach schon durch christliche Institutionen mit den JPMs überrannt und übermannt und können es einfach nicht mehr hören?
Was heißt das JPMs?
Jesus per Minute, wenn du ständig sagst, Jesus, Jesus, Jesus.
Wie viele Jesus schaffst du es in einer Minute zu sagen? Oder wie oft schaffst du das Wort Jesus in einem Satz unterzubringen? Wir können ein erneuertes Herz haben und gleichzeitig unseren Geist noch nicht erneuert haben. Weil wie schwer ist es, das sieht man auch bei Experimenten, bei Versuchstieren, die lange Zeit in einem Käfig gefangen gehalten wurden. Wie lange dauert es, obwohl sie nicht mehr gequält werden, obwohl die Käfigtür schon offen ist, bis sie freiwillig aus ihrem Käfig herauskommen, weil sie einfach in ihrem eigenen Gefängnis, in ihrem Kopf noch immer gefangen sind. Und so geht es uns Menschen auch. Wieso sind wir noch so in unserem Kopf selber gefangen, obwohl Jesus uns doch schon längst erlöst hat? Und deswegen handeln wir oft unbemerkt aus einem atheistischen Weltbild heraus, das uns daran hindert, das Wort zur Tat werden zu lassen. Es beginnt im Kopf. Gedanken haben Konsequenzen. Auf Gedanken folgen Taten. Ich hab noch ein Zitat von Abraham Kuyper gefunden. Der war ein niederländischer Reformierter, Theologe, Politiker, Staatsmann und Journalist. Wo auch immer der Mensch steht, was auch immer er tut, was auch immer er anwendet, mit seiner Hand, ob in der Landwirtschaft, im Handel, in der Industrie oder in seinem Kopf in der Welt der Kunst und Wissenschaft. Er steht, und was auch immer es ist, ständig vor dem Angesicht Gottes. Amen.